Alexander Bartler hat sich einen Namen als einer der profiliertesten Korruptionsbekämpfer der Republik gemacht. Er war allerdings selbst in höchstem Maße korrupt. Der Oberstaatsanwalt hat ein regelrechtes System geschaffen, das ihm mehr als ein Jahrzehnt lang ermöglicht hat, Schmiergelder zu kassieren. Der Fall ist wohl einmalig in der deutschen Justizgeschichte und einer ihrer größten Skandale. Als Bartler im Juli 2020 an seinem Arbeitsplatz in der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt festgenommen wurde, sorgte das weit über die hessische Justiz hinaus für ungläubiges Staunen und Entsetzen. Denn Bartler war als Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt das Aushängeschild der Behörde und galt als Koryphäe in der Korruptionsbekämpfung, vor allem im Gesundheitswesen. Hinter seiner Fassade des vermeintlich integren Beamten hielt er für die Vergabe von Gutachtenaufträgen die Hand auf, kassierte Hunderttausende Euro und verursachte insgesamt einen millionenschweren Schaden. Erst als ihn seine ehemalige Lebensgefährtin angezeigt hat, flog das Ganze auf. Die Ermittlungen offenbarten nicht nur, wie dreist Bartler vorging, sondern auch, wie leicht es ihm die fehlende Kontrolle in den Behörden machte. Und dass womöglich auch weitere Staatsanwälte verwickelt waren. Seit Januar dieses Jahres wurde Bartler der Prozess gemacht, an dessen Ende wegen gewerbsmäßiger Bestechlichkeit, schwerer Untreue und Steuerhinterziehung 6 Jahre Haft stehen. Meine Kollegen René Bender und Volker Furzmeier aus unserem Investigativteam kennen Alexander Bartler seit vielen Jahren. Sie hatten bei Recherchen immer wieder mit ihm zu tun. Mit den beiden werde ich darüber sprechen, wie sie den Oberstaatsanwalt erlebten und wie sie den Skandal bewerten. In diesem Podcast sprechen wir alle 2 Wochen über die größten Streitfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Ich bin Lena Jesberg und begrüße Sie ganz herzlich zu Handelsblatt Crime. Ja, und auch euch, René, Volker, erstmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo Lena.
Hallo Lena.
Ich würde zunächst einmal ganz gerne die Schlüsselfigur hinter diesem enormen Justizskandal etwas besser kennenlernen. Alexander Bartler, wer ist er? Was zeichnet den Oberstaatsanwalt aus?
Ja, Alexander Bartler ist ein Frankfurter Bub, wie man so schön sagt. In Frankfurt geboren und aufgewachsen in Frankfurt. Hat da auch Jura studiert und nach allem, was man hört, soll er im Studium einer der Besten gewesen sein. Ja, ist dann bei der hessischen Justiz eingestiegen und kam in relativ jungen Jahren zur sogenannten Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft. Das muss man sich so vorstellen, die hilft halt aus im Bundesland hessenweit dann bei großen Verfahren, wenn kleinere Staatsanwaltschaften eben an ihre personellen Grenzen kommen. Mhm. Und so war das auch 2001, als nämlich die Staatsanwaltschaft Limburg 400 Fälle von Abrechnungsbetrug hatte, zulasten von Privatpatienten. Und ja, er hat dann überzeugt mit der Bearbeitung der Fälle innerhalb der Behörde und hat sich einen Namen in der Korruptionsbekämpfung gemacht. Und das Ganze wurde dann, wenn man so will, zum Ausgangspunkt dafür, dass er die Karriereleiter Schritt für Schritt erklommen hat. Apotheker hat er vor Gericht gebracht, die eben doppelt abrechneten, hat gegen Oberärzte und Chefärzte in Krankenhäusern ermittelt, Krankenfahrdienste enttarnt, die betrogen haben. Ja, und ganz am Ende wurde er dann Leiter der bundesweit ersten Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen. Sperriger Name, aber so war das. Nach vielen Jahren waren dann mit Bartler verbunden so Begriffe wie Koryphäe oder Galionsfigur in der Korruptionsbekämpfung. Und er war am Ende auch der bekannteste Staatsanwalt, sicher in Frankfurt, aufgrund seiner Funktion eben als Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Mhm. Und ja, in der Funktion hatte sein Wort eben auch richtig Gewicht.
Ja, das ist ja eine sehr rühmliche Geschichte bis dahin. Und ich glaube, wir können auch mal ganz kurz reinhören, wie das so klingt, wenn er als Pressesprecher berichtet.
Gegenstand des Ermittlungsverfahrens ist der Vorwurf,
des Einschleusens von Ausländern. Die Angeschuldigten sollen darauf hingewirkt haben, dass Mitarbeiter der Steuerabteilung der Bank, die insoweit vorsatzlos gehandelt haben, unrichtige Umsatzsteuervoranmeldungen für die Bank abgegeben haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt ermitteln in einem Ermittlungskomplex wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.
Jetzt wollen wir aber wissen, wie es danach weiterging. Welche Taten hat er konkret begangen?
Ja, also im Kern ging es darum, ne? René hat das ja gerade schon erklärt, er war sozusagen korrupten Leuten aus der Gesundheitsbranche auf der Spur. Und das konnte er aber nicht immer alles alleine bewältigen. Also er musste externe Dienstleister beauftragen, die sich mit diesem Gesundheitswesen auskannten und diese ganzen Abrechnungen, die da erforderlich waren, sozusagen auseinanderklamüsern konnten. Das waren halt sehr umfangreiche Dokumente. Und da hat er halt externe Dienstleister beauftragt. Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Die Staatsanwaltschaften arbeiten eben mit externen Dienstleistern zusammen, wenn es darum geht, solche Dinge aufzuklären. Das Besondere war aber eben, dass er Firmen beauftragt hat, an denen er selbst beteiligt war.
Okay.
Und dann gab es sozusagen eine Beteiligung. Also Herr Badler hat sich dann sozusagen von den Honoraren, die an die externen Dienstleister geflossen sind, einen Teil für sich selbst vereinnahmen. Das ist dann in seine eigene Tasche geflossen. Und das war halt grob gesprochen jetzt das Besondere an diesen Straftaten, die Herr Bartle begangen hat. Das waren relativ üppige Gelder. Also diese IT-Dienstleister, die Badler da beauftragt habe, die haben eine Menge Geld vereinnahmt und René hatte eben schon gesagt, der Schaden für das Land Hessen ging auf jeden Fall in die Millionenhöhe und das Gericht hat festgestellt, dass sich Badler in einem Fall bei einer Firma 277.000 Euro Schmiergelder in die eigene Tasche gesteckt hat. In einem anderen Fall kam er auf 583.000 Euro und das sind allein nur Taten, die er ab 2015 begangen hat. Insgesamt war es halt noch viel umfangreicher, der Schaden. Aber nur die Taten ab 2015 konnten überhaupt verfolgt werden, weil die Jahre davor schon verjährt waren.
Was genau konnte Badle dann schließlich nachgewiesen werden?
Ja, das ist auch noch immer eine stattliche Latte. Ab 2015 und einmal Bestechlichkeit in 86 Fällen. Untreue in 54 Fällen und am Ende des Tages auch noch Steuerhinterziehung in 9 Fällen. Also über die Bestechung haben wir ja schon gesprochen. Untreue eben deshalb, weil das Gericht der Meinung war, Badler hätte eben dafür sorgen müssen, dass diese Kosten für diese Gutachten so gering wie möglich ausfallen. Und das hat er eben nicht gemacht und hat stattdessen eben ja eifrig und fleißig Gutachtenaufträge nach draußen gegeben. Viel mehr alles hätten sein müssen. Und last but not least eben die Steuerhinterziehung. Denn er wäre auch verpflichtet gewesen, Umsatzsteuererklärung abzugeben, hat das aber nicht getan. Es klingt kurios, ist aber wirklich so. Denn diese Dienstleistungen, an denen er ein eigenes wirtschaftliches Interesse hatte, und auch durch die Annahme dieser Bestechungsgelder hätte er eben, war er unternehmerisch tätig, wenn man so will, und hätte deshalb Umsatzsteuererklärung abgeben müssen. Das ist übrigens sehr oft der Fall bei Korruptionsdelikten, dass die Täter auch zusätzlich noch wegen Steuerhinterziehung verurteilt werden. Und ja, das ist auch so ein bisschen, wenn man will, wie bei Al Capone. Damals Schutzgelderpressung, illegaler Alkoholhandel, Geldwäsche, Mord. Zig Sachen waren ihm nicht nachzuweisen, aber wegen der Steuerhinterziehung hat man ihn dann gekriegt. Ganz so ist es bei Badler nicht. Hat man auch wegen anderer Dinge verurteilt oder vor allem. Aber die Steuerhinterziehung kam dann eben auch noch dazu.
Das hätte ich gern mal gesehen, wenn er die Korruptionsgelder versteuert hätte, wie das Finanzamt da reagiert hätte. Gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Wie ist denn Badler eigentlich auf solche Abwege geraten? Denn man kommt ja nicht von heute auf morgen vom renommierten Staatsanwalt zum Korrupten.
Ja, also das ist wirklich sehr erstaunlich, ne? Weil er ja eigentlich eine Bilderbuchkarriere hingelegt hat erstmal. Genau. Also als Jurist super Examiner hingelegt und dann auch einen sauberen Karrierestart bei der Staatsanwaltschaft hingelegt. Ja, aber ne, wie René eben schon gesagt hat, er kam sozusagen auch ein bisschen zufällig wahrscheinlich in diese Korruptionsbekämpfung im Gesundheitswesen. Ne, dieser Spezialauftrag in der Nähe von Limburg, wo er da abgeordnet wurde und wo er so seine Erfolge auch zu verzeichnen hatte bei dieser AG Ärzte. Und da hat er aber dann auch erkannt, dass da ja eine Menge Geld nebenher noch fließt, ne? Neben den eigentlichen Ermittlungen, dass da eben diese externen Dienstleister beauftragt werden müssen. Und da hat er halt festgestellt, dass man da vielleicht relativ leicht nebenbei noch ein bisschen ja verdienen kann. Mhm. Und aus dem bisschen ist dann irgendwann ein bisschen mehr geworden. Und das ist dann irgendwie immer größer geworden.
Ja, und was man dazu vielleicht auch noch sagen kann, er hat das Ganze ja nicht allein gemacht, sondern eine wesentlichere Rolle hat auch ein alter Schulkumpan von ihm. A, kürzen wir den mal ab, mhm. beziehungsweise mit A fängt der Name mal an. Ja, mit dem hat er zusammen 2005 eine Firma gegründet, eben diese Spezialisten als Sachverständige an die Ermittlungsbehörden vermitteln sollte. Und ganz witzig, die tauften diese Firma ausgerechnet Meditransparent. Transparent war da halt recht wenig, wie wir schon erfahren haben. Ne? Madle tauchte in den Unterlagen gar nicht auf. Nach außen war auch A am Anfang gar nicht unterwegs, sondern eine gemeinsame Geschäftspartnerin, quasi als Strohfrau. Unter anderem arbeitete für diese Firma auch Badles damalige Lebensgefährtin. Und ja, dann hat er sich das eben, diese Zusammenarbeit mit der Meditransparent, hat Badle sich genehmigen lassen durchs Justizministerium und hat angegeben, die Sachverständigen hätten diese Firma eben aus wirtschaftlichen und steuerlichen Gründen aus der Taufe gehoben. Und was aber natürlich gar nicht so war. Und ja, später jetzt im Gerichtsverfahren ist die Staatsanwaltschaft übrigens davon ausgegangen, dass Badle diese Firma damals schon mit dieser Absicht gegründet hat, sich persönlich zu bereichern. Das Gericht hat es nicht ganz so hart gewertet, sondern ist davon ausgegangen, dass dieses Streben, dieses Verlangen, diese Gier erst mit den hohen Gewinnen entstanden ist, die die Firma eingestrichen hat.
Hm. Das heißt, auf diese Weise wurden also in gemeinschaftlicher Arbeit von Badle und A die Grundlagen dafür geschaffen. Parallel dazu ist Badle in der Staatsanwaltschaft weiter aufgestiegen.
Ja, genau. Also das war alles sehr erfolgreich, was er als Staatsanwalt gemacht hat. Und dafür wurde er auch belohnt. Ne? Also er ist dann aus dieser AG Ärzte, ist dann tatsächlich diese Zentralstelle für die Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen entstanden, die ZBVK. Und Badle hat sich dann beworben um die Leitung dieser Dienststelle und war eigentlich auch unumstritten, dass er da halt wirklich eine gute Arbeit gemacht hat. Und deswegen hat er diesen Job dann auch bekommen, ne? Und hat dann auch immer weiter fleißig Aufträge an die Meditransparent vergeben und so wuchs das Ganze. Ne? Also er hat jetzt diesen neuen, noch tolleren Job, war Oberboss sozusagen da als Staatsanwalt aktiv und konnte da schalten und walten, wie er wollte. Ne? Er hatte ja auch die Genehmigung des Hessischen Ministeriums für Justiz, da diese Aufträge an Meditransparent zu vergeben. Und das hat er dann weidlich ausgenutzt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Sprechen wir noch mal ganz kurz über Zahlen. Was haben denn eigentlich die Aufträge von Meditransparenz eingefahren?
Also die Staatsanwaltschaft, also die später den Fall Bartle ermittelt hat, die hat herausgefunden, dass in den Jahren zwischen 2010 und 2020 insgesamt 12,5 Millionen an Meditransparent geflossen sind. Also im Grunde waren das 90, also der Löwenanteil. 90% aller Aufträge kamen tatsächlich aus dieser Abteilung Bartle oder wurden direkt von Bartle beauftragt. Und das waren halt diese 12,5 Millionen Euro. Richtig kontrolliert hat das niemand. Also das ist dann so durchgelaufen. Und die haben auch sehr üppig abgerechnet. Ne? Also auch einfachste Tätigkeiten wie Kopierarbeiten und so wurden da zu den normalen Stundensätzen abgerechnet. Und so kam halt diese enorme Summe von 12,5 Millionen Euro in diesen 10 Jahren zustande.
Ja, das ist ein guter Stundensatz, würde ich sagen. Liest sich fast wieder wie so ein Stück aus dem Tollhaus eigentlich. Ging das denn immer alles glatt durch? Weil man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass da bei solchen Machenschaften keiner Verdacht geschöpft hat.
Naja, so ganz war es auch nicht. Also es gab schon mal einen Warnschuss, ziemlich früh, 2007. Damals endete halt die Zusammenarbeit dieser AG Ärzte mit dem LKA, weil es Unstimmigkeiten über die Arbeitspraxis gab. Und Stefan Müller, der war damals in verantwortlicher Position beim LKA und ist eben heutiger Frankfurter Polizeipräsident. Der hat im Prozess dann gegen Bartle später dazu was gesagt. Und zwar sagte er, die Praxisverfahren so aufwendig einzuleiten und dann meist einzustellen, sei ihm als nicht zukunftsfähig erschienen. Ja, weil viele Verfahren wurden dann am Ende eben gegen Geldbuße eingestellt. Mhm. Und auch an anderer Stelle gab es Störfeuer. Es gab einen Medizinrechtler aus Mainz, Alexander Dorn, der eben viele von diesen beschuldigten Ärzten vertreten hat. Und der hat schon 2007 gegen diese Vergabepraxis von Bartle opponiert und hat argumentiert, dass es ja nicht sein könne, dass so eine externe Firma quasi zum Erfüllungsgehilfen der Staatsanwaltschaft werde. Und das sei eben eine ureigene Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Der kommen sie nicht wirklich nach. Das Ganze ging auch bis vor das Bundesverfassungsgericht. Da ist er aber gescheitert. Und vielleicht wäre es sonst schon ins Wanken geraten. Und also Dorn, ne, der geklagt hatte, sieht darin dann letztlich auch eine entscheidende Weichenstellung. Und hat mal gesagt, das war für Bartle wie ein Ritterschlag. Tatsächlich hat Herr Bartle das Urteil auch abgefeiert und in einem Aufsatz für eine juristischen Fachzeitschrift auch eben erwähnt, dass das Verfassungsgericht den Dienstleister ausdrücklich als nicht zu beanstanden qualifiziert habe. So ging das Ganze dann seinen Weg.
So ging es seinen Weg. Ich muss aber nochmal zum Verständnis nachhaken. Niemand hat sich gewundert, dass die Gutachten immer an eine Firma gegangen sind?
Ja, also das waren, wie gesagt, es gab diese kritischen Stimmen und es gab auch aus der Anwaltschaft kritische Stimmen, ne, die einfach gesehen haben, boah, das ist doch irgendwie nicht mehr normal hier, was hier abgeht. Ne? Also die Verteidiger von den Ärzten oder von den Leuten aus dem Gesundheitswesen, die waren natürlich aber auch alle mit dem Rücken zur Wand, muss man sagen. Ne? Also die hatten natürlich meistens schon auch Dreck am Stecken. Also insofern hatte der Bartle natürlich eine sehr mächtige Position. Der hatte die sozusagen in seiner Hand. Und dann hat er halt diese Aufträge vergeben an Meditransparenz. Manche haben gedacht, warum macht er denn jetzt so ein aufwendiges Gutachten und was soll das eigentlich? Das ist ein kleiner Fall, könnte man auch ganz anders erledigen. Mhm. Aber nein, Meditransparenz war halt wieder im Spiel. Ne? Also da haben sich schon viele gewundert, ne, weil das natürlich auch Kosten verursacht hat. Und manche, die das dann doch hingenommen haben, lag aber eben daran, dass der Mandant vielleicht auch selbst ein Interesse hatte. Weil Bartle hat im Grunde sehr häufig diese Verfahren dann eingestellt gegen Geldauflage. Das war erstmal auf den ersten Blick gut für den Staat, weil er dadurch sozusagen Geld vereinnahmen konnte und sich vielleicht eine aufwendige Hauptverhandlung sparen konnte, einen Strafprozess. Und natürlich waren die Mediziner, die beschuldigten Mediziner auch interessiert, dass das sozusagen auf dem kleinen Dienstweg so erledigt werden konnte, weil so ein Strafprozess natürlich auch immer enorme Reputationsschäden verursacht. Und diese Machtposition hat Badle dann halt ausgenutzt, ne? Hat die teuren Gutachten in Auftrag gegeben. Und im Gegenzug hat er solche Verfahren dann halt auch oft eingestellt gegen Geldauflage, woran die Beschuldigtenseite eben das Interesse hatte. Und das war mit Sicherheit, glaube ich, ein Hauptgrund dafür, dass Badle das wirklich jahrelang so treiben konnte.
Welche Rolle hat sein Charakter vielleicht gespielt? Er wird ja immer als sehr integer beschrieben. Ihr habt ihn selbst getroffen. Wie hat er auf euch gewirkt?
Ja, das fasst das schon sehr, sehr gut zusammen. Also eben wirklich sehr, sehr integer. Und das hat ja dann auch ein ehemaliger Vorgesetzter über ihn im Gericht gesagt. Ne? Er sei ein sehr engagierter Mitarbeiter gewesen, fleißig, kompetent und einfach als Koryphäe gegolten. Bei ihm konnte man sich das so nicht vorstellen. Und das hätten wir uns auch nicht vorstellen können. Wir hatten immer bei Recherchen immer an vielen verschiedenen Stellen mit ihm zu tun. Zwar nicht im Wesentlichen bei Recherchen zur Korruption im Gesundheitswesen, sondern ganz andere Delikte, wie beispielsweise Cum-Ex, Steuerverfahren, andere Betrugsverfahren. Und wie so ein richtiger preußischer Beamter hat er auf einen gewirkt. Das kann man schon sagen. Auch sehr zielstrebig, offen, wortgewandt, gut erreichbar, sehr eloquent, hat Wert auf Stil, Außenwirkung gelegt. Das hat man schon gemerkt. Übrigens, sein Ex-Chef hat ihn vor Gericht auch als ein bisschen Etepetete bezeichnet. Ja, eben feine Anzüge, nichts von der Stange, teure Uhr und Schuhe. Das hat so das Gesamtbild abgerundet. Ne? Auch Kleider machen Leute, das traf bei ihm auch zu. Aber ja, sehr, sehr förmlich, sehr, sehr umgänglich eigentlich.
Aber es gab halt schon auch Besonderheiten. Ne? Also wir haben ihn auch in Frankfurt natürlich mal besucht. Also wir hatten viel mit ihm telefonisch zu tun. Aber wir haben ihn auch mal besucht zum Hintergrundgespräch. Und das Büro zum Beispiel, das sah jetzt nicht aus wie das typische Büro eines Staatsanwalts, sondern das hat er sich fein eingerichtet, ne? Auch mit teureren Möbeln. Also jetzt nicht so die Standardmöbel und graues Dienstzimmer, wie man es halt häufig bei Beamten auch erlebt. Aber nee, das hat er sich schon alles fein eingerichtet. Er war Tim und Struppi-Fan oder vielleicht ist es auch heute noch. Ne? Also da standen halt alle möglichen Kram von Tim und Struppi in diesem Büro und legte auch Wert darauf, die Gäste angemessen zu bewirten. Ich kann mich erinnern, dass er uns belgische Pralinen angeboten hat, also ganz feine Sachen. Und das war ihm schon wichtig, ne? Dass man sich wohlfühlt in seinem Büro. Und war jetzt nicht das 0815 Beamtenzimmer, was man vielleicht sonst so erwartet hätte.
Und was man vielleicht auch noch sagen kann, er hat auch nach außen hin auf Moral einen großen Wert gelegt. Er hat auch eben öfters so ein bisschen doziert, ne, über besondere Verwerflichkeiten, beispielsweise bei Cum-Ex. Steuerverfahren. Kurz noch zur Erklärung an der Stelle. Da haben ja viele Juristen eben beraten, diese bei den kriminellen Geschäften waren, quasi als Steigbügelhalter agiert. Und da hat er sich auch schon darüber mokiert, eben, dass er eben ausgerechnet die Juristen in solche Machenschaften verwickelt gewesen waren. War schon so ein Hüter des Rechts nach außen und hat eine gewisse moralische Komponente immer durchklingen lassen.
Ja, nach außen sagst du, aber was ist denn, wenn die Öffentlichkeit nicht dabei war? War er dann auch so?
Ja, da konnte er auch nach allem, was man hört, ganz, ganz anders. Also sehr hart, sehr ruppig auftreten, was immer auf den ersten Blick beim Staatsanwalt ja nicht verwunderlich ist. Ne? Das gehört ja quasi zur Jobbeschreibung mit dazu. Und dass man nicht alle mit Samthandschuhen anfasst und Druck macht, ist auch klar. Aber er soll diese Grenzen dann teilweise auch schon überschritten haben. Ne? Dass man gesagt haben, hier große Drohszenarien aufgebaut haben, ne? In einem überschaubaren Verfahren eben dann mit einer großen Razzia gedroht haben etc. Also manchmal schon Grenzen überschritten haben und dann darauf hingewiesen haben, na, was macht denn das dann für einen Eindruck, wenn deine Arztpraxis da durchsucht wird. Sehr herrisch gewesen sein und ein bisschen teilweise auch cholerisch, hört man von dem einen oder anderen. Ne? Und sogar Einfluss darauf genommen haben, welche Anwälte denn ausgewählt werden oder versucht haben, dass man gesagt hat, hier, wenn Sie mit dem Anwalt hier weiter zusammenarbeiten, dann wird das in diesem Verfahren nichts. Da müssen wir wohl das große Besteck rausholen. Also nach dem Motto, wer ihm nicht genehm war, der sollte aus dem Ermittlungsverfahren gedrängt werden. Und das ist eben nochmal so ein zweites Bild von Herrn Bartler. Aber im Gerichtsprozess hat man dann nochmal eine ganze Reihe mehr über ihn und seine Vergangenheit erfahren.
Darauf sind wir auch sehr gespannt. Ich würde allerdings an dieser Stelle erstmal ganz gern damit weitermachen, wie die Ermittler dem Bartler eigentlich auf die Schliche gekommen sind.
Ja, im Grunde lässt sich das ganz kurz beschreiben. Das war letztendlich seine Lebensgefährtin, die den entscheidenden Hinweis gegeben hat. Also, ja, ich glaube, René hat es eben schon mal erwähnt. Die Lebensgefährtin von Herrn Bartler, die hat selbst bei Meditransparent gearbeitet. Ja. Und die waren auch ein paar Jahre lang zusammen von 2004 bis 2019, also doch eine relativ langjährige Beziehung. Ja. Und die ging aber dann in die Brüche. Und das war dann sozusagen auch der Auslöser oder der Punkt, wo die Ex-Lebensgefährtin von Bartler gesagt hat, nee, das bringe ich jetzt mal so zur Anzeige. Ne? Sie hat dann tatsächlich eine Strafanzeige gestellt. Und so kam dann der ganze Stein ins Rollen. Ne? Das
ist nicht im Guten auseinandergegangen. Hat denn Bartler davon gar nichts geahnt?
Doch. Also er hatte schon konkrete Hinweise, dass ihm was drohen könnte. Und eben auch, dass seine Ex-Lebensgefährtin dem Amtsgericht des Frankfurt das gesteckt hatte, dass er Meditransparent mitgegründet hat und deren stiller Teilhaber sei. Und eben auch, dass er eben korrupt ist. Soll dann mit dem Schulfreund zusammen auch zumindest seit Oktober 2019 Zeugen beeinflusst haben und aufgefordert haben, Unterlagen zu vernichten, alte Handys zusammengesucht und vernichtet haben. Ja, aber sehr erstaunlich, also die Schmiergelder nahm er dann weiter an, nur eben jetzt auf eine andere Art und Weise. Also hat das Ganze nicht eingestellt, sondern hat, wenn man so will, der LKW fuhr auf die Wand zu und er hat Gas gegeben.
Ja, das ist mal ein mutiges Manöver. Wie hat er das denn gemacht, wenn du sagst, auf eine andere Art und Weise?
Also wie Bartler das Geld sich sozusagen vereinnahmt hat, das war schon auch eine relativ interessante Variante. Also der Geschäftspartner und ehemalige Schulfreund von Bartler, der hatte bei der Noris Bank ein Konto eingerichtet und die einzige EC-Karte, die es zu diesem Konto gab, und die PIN, die hatte allerdings Bartler. So konnte Bartler quasi immer auf dieses Konto zugreifen und munter Geld abheben, so wie er es gerade wollte. Und ja, im Endeffekt hat er natürlich so die Möglichkeit gehabt, diese Schmiergelder abzugreifen. Und das hat er auch fleißig getan, laut Anklage. Hat er zwischen Juli 2015 und September 2019 insgesamt 219.000 und ein paar gequetschte in Einzelbeträgen zwischen 250 und 2.000 Euro abgehoben. Oft in der Filiale an der Alten Oper in Frankfurt, aber auch in anderen Städten, Hamburg, Leipzig, Wiesbaden, wo er gerade unterwegs war. Ne?
Okay, ja, sehr gut. Jetzt wissen wir, wie er davor vorgegangen ist. Wie lief es aber ab September 2019 weiter? Da hat er seine Vorgehensweise geändert.
Ja, dann wurde die Vorgehensweise tatsächlich geändert. Also die Karte war dann aus dem Spiel. Die ging dann wieder zurück an den Geschäftspartner. Und der hat dann mit der Karte die Gelder abgehoben und hat die an Bartler in Bar übergeben. Man hat sich dann schön getroffen, teilweise bei Spaziergängen in Parks, und dann wurde das Geld eben schlicht und ergreifend in Bar übergeben. Nicht wissend, dass die Ermittler ihnen dicht auf den Fersen waren.
Ja, die waren ihm dicht auf den Fersen, und im Juli 2020 kam es dann zum großen Knall. Da wurde Bartler nämlich verhaftet, und das hat noch mal einiges ausgelöst, ne?
Absolut. Das war dann tatsächlich die maximale Eskalation. Man hatte natürlich schon nach dieser Strafanzeige der langjährigen Lebensgefährtin Gefährtin vom Bartle gesehen, dass da was im Busch ist. Und das war natürlich auch für die Staatsanwaltschaften GAU, ne? Weil einer aus den eigenen Reihen solche mutmaßlichen Verfehlungen, also zu dem Zeitpunkt hatte man natürlich die Beweise noch nicht auf dem Tisch liegen, aber man hat natürlich dann mit Vollgas diese Ermittlungen geführt, weil man natürlich gesehen hat, dass die Justiz auch schweren Schaden nimmt. Und ja, dann hat man sozusagen die Telefondaten analysiert, Bewegungsprofile erstellt, Dienstpläne sich genau angeschaut und dann hat sich sozusagen ja das Netz zugezogen, ne? Und wie du schon sagst, ne, im Juli 2020 schlugen dann die Ermittler zu und nahmen Bartle in Untersuchungshaft.
Das ist ja wahrscheinlich ein ziemlicher Knaller damals gewesen, wenn so ein Oberstaatsanwalt, jemand in dieser Position, mit diesem Ansehen, dann verhaftet wird. War das Ganze nicht auch ein Problem für die hessische Justiz insgesamt?
Absolut. Und das stellte sich dann nach und nach ja als immer gravierender raus und sagt auch eigentlich einiges über die Zustände eben in der hessischen Justiz aus. Oder bringt auf, was zuvor im Dunkeln lag. Ne? Beispielsweise, dass es in der Generalstaatsanwaltschaft gar keine Kontrollmechanismen gab. Also kein Vier-Augen-Prinzip bei der Beauftragung von Gutachten. Das wurde erst dann danach eingeführt. Oder dass es eine Ansprechperson für Korruptionsprävention einbezogen werden muss, wenn solche externen Gutachten nach draußen gegeben werden. Ja, das hat dann auch der Bartles Vorgesetzte dann später ziemlich kleinlaut im Prozess eingestehen müssen. Herr Bartle hat die Rechnung auch immer alleine abgezeichnet. Ja, auch er, der Behördenleiter, Bartles Vorgesetzte, hat das Ganze nie geprüft. Ja, solche Kontrollen seien unüblich, hieß es. Mhm. 2013 hat es mal eine kleine Innenrevision gegeben. Und ja, beispielsweise bei diesen Gutachten, die waren auch nicht genau aufgedröselt, was denn da letztlich abgerechnet wurde. Also Einzelnachweise haben da gefehlt, aber das hat so natürlich kein Mensch mitbekommen. Und ja, später wurde dann auch der hessische Landesrechnungshof eingeschaltet. Und der hat einiges Interessantes auch noch zutage gefördert in dem ganzen Komplex.
Ja, ich würde sagen, auch hier können wir mal reinhören, was der Rechnungshof da festgestellt hat.
Das Justizministerium und die Generalstaatsanwaltschaft nahmen ihre Fach- und Dienstaufsicht nicht ausreichend wahr. Zudem führte die Generalstaatsanwaltschaft trotz verbindlicher Vorgaben seit 2013 keine Innenrevision durch. Dies trug dazu bei, dass über die Jahre hinweg unbeaufsichtigte Vergaben und Abrechnungen von Gutachten im Medizinstrafrecht möglich waren. Korruption erschüttert das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat und führt zu hohen finanziellen Schäden für das Land. Ministerium und Generalstaatsanwaltschaft sind in der Pflicht, künftig genauer hinzusehen und wirksame Kontrollen durchzuführen.
Ja, und die Folgen waren dann auch natürlich heftig. Die Einheit, die Bartle geleitet hat, die wurde aufgelöst. Ne? Und diese neue Zentralstelle für Medizinwirtschaftsstrafrecht wurde dann bei der Staatsanwaltschaft Fulda angesiedelt. Es gab oder gibt jetzt eine neue Stabsstelle Innenrevision, die eben Korruption vorbeugen und Kontrollmechanismen überprüfen soll. Und ja, das Ganze war dann natürlich auch ein Ausgangspunkt für eine politische Aufarbeitung und auch Auseinandersetzung, denn kann man sich auch lebhaft vorstellen, vor allem die Opposition hat das Ganze natürlich sehr stark hinterfragt und auch personelle Konsequenzen gefordert und darauf gedrängt. Ja, und das Ganze wurde dann im Verlauf der weiteren Ermittlungen noch viel, viel drängender.
Warum das? Wie ging es weiter?
Ja, das war, ja, der Skandal ist noch nicht zu Ende. Also man muss sich vorstellen, also er wurde erstmal in Untersuchungshaft genommen und dann hat er seine Taten auch, also zumindest ja, im Kern eingeräumt, ne, dass er Schmiergelder angenommen hat und dass er sich halt schuldig gemacht hat. Das hat er anerkannt und dann kam er tatsächlich nach 2 Monaten wieder auf freiem Fuß, ne, aus der Untersuchungshaft entlassen. Ja, es gab halt ein paar Auflagen. Er musste zum Beispiel Meldepflichten erfüllen und dann gab es halt die nächste große Panne. Er hat zum Beispiel die Wohnung gewechselt, ohne das der Polizei mitzuteilen, was er hätte machen müssen. Und dann hat man natürlich das Problem gehabt, dass man zu gutgläubig war. Also offenbar hat man immer noch nicht erkannt, dass kriminelle Potenzial oder die kriminelle Energie von Bartle. Man war zu gutgläubig, hat ihn aus seiner Untersuchungshaft entlassen und dann hat er sich nicht umgemeldet, ist umgezogen und das hat dann natürlich dazu geführt, dass man wieder gesagt hat, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ne? Bartle wurde dann natürlich wieder in Untersuchungshaft genommen, aber diesmal hat man ihn dann halt auch tatsächlich dauerhaft festgehalten bis zum Beginn des Strafprozesses.
Ja, und er ist eben auch in Untersuchungshaft gekommen. Folge hat es eben schon angedeutet, weil man noch mehr rausgekriegt hat, eben, dass das ganze Ausmaß doch deutlich heftiger noch ist, als man am Anfang dachte. Am Anfang kam er wegen Verdunkelungsgefahr in Haft. Und weil man eben befürchtete, dass er die Taten verschleiern will. Und jetzt im Zuge der Ermittlungen hat man eben gemerkt, ist wesentlich schwerwiegender, als man ursprünglich angenommen hat. Und hat dann Fluchtgefahr angenommen. Und deshalb wurde Herr Bartle dann eben das zweite Mal verhaftet. Und im Übrigen hat man dann im Zuge der Ermittlungen auch weitere Verdachtsmomente noch zutage gefördert, dass eben... Das hat dazu geführt, dass auch noch ein weiterer Staatsanwalt suspendiert wurde und ein enger Mitarbeiter, der eben wegen Beihilfe zur Untreue im Verdacht steht, ne, der galt als rechte Hand. Und ganz kurz zusammengefasst, beim Auswerten war der Verdacht entstanden, dass er eben in Absprache mit Bartle oder auf dessen Anweisungen auch Aufträge an Unternehmen mit vergeben hat, die eben so dem Umfang nach wohl nicht möglich, nicht nötig gewesen sein könnten. Ja, all das hat dann, haben wir gerade eben schon mal angesprochen, die Opposition natürlich dankend aufgenommen und gesagt, hier zur hessischen Justizministerin Kühne-Hörmann, die hessische Justizministerin Kühne-Hörmann habe immer das Bild des genialen Masterminds Alexander Bartle gezeichnet, dem es eben über Jahre gelungen sei, die Justiz zu täuschen. Und nee, eigentlich hat man das Ganze nur nicht wirklich kontrolliert. Und sie müsse doch halt einfach mal erklären, wie es denn möglich war, dass unter ihrer Verantwortung das Ganze so leicht doch möglich war für Herrn Bartle.
Und hat sie das getan?
Nee, im Rechtsausschuss ist sie da nicht so wirklich drauf eingegangen und auf die Anfrage, wie das Ganze denn zu bewerten sei, und hat über ihren Sprecher einfach nur erklären lassen, dass die Staatsanwaltschaft in diesem Ermittlungsverfahren Herrin des Verfahrens sei und auch gegenüber der Presse. Also sie hieß wortwörtlich, die Ministerin der Justiz greift nicht in staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren ein und erteilt keine einzelfallbezogenen Weisungen. Also schon ein Abtauchen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Springen wir doch mal ins vergangene Jahr. Im Sommer 2022, also nach 3 Jahren Ermittlung und 2 Jahre nach der ersten Verhaftung, wurde ja die Anklage vorgelegt. So ganz reibungslos kam es dann aber doch nicht zum Prozess, oder?
Nee, auch erstaunlich. Ne? Man hätte ja jetzt gedacht, dass Bartle irgendwann mal sagt, okay, jetzt muss ich mich wohl in einen Prozess stellen. Muss er natürlich auch, aber er war nicht mit der Besetzung der Strafkammer einverstanden, ne? Weil da saß halt ein vorsitzender Richter, dem er Befangenheit vorgeworfen hat. Werner Gröschel heißt er und das ist wie gesagt der vorsitzende Richter der Strafkammer, die für diesen Prozess eigentlich vorgesehen war. Und Bartle kannte den Gröschel ziemlich gut. Die beiden haben sich auch geduzt, die haben sich mehrfach getroffen, sind vielleicht mal zusammen Mittagessen gegangen. Und da hat er halt gesagt, das ist nicht der richtige Mann für meinen Prozess. Ne? Da hat er sich gegen gewehrt. Auch die Frau von Herrn Gröschel, die arbeitet auch in der Justiz. Sie ist Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, also nicht der Generalstaatsanwaltschaft zwar, sondern der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Das sind zwei verschiedene Behörden. Aber trotzdem sind die natürlich alle relativ eng miteinander verbandelt. Und deshalb hat Bartle eben versucht, ja, diesen Befangenheitsantrag zu stellen und Herrn Gröschel abzulehnen. Das ist ihm aber nicht gelungen letztendlich. Ne? Also warum er das letztendlich gemacht hat, ich weiß es nicht. Den Strafprozess an sich hätte er auch damit nicht abwenden können. Ne? Jetzt ist er halt bei Herrn Gröschel gelandet und das ist auch jetzt die Strafkammer gewesen, die das Verfahren geführt hat.
Ja, hat aber auch bis Januar 2023 gedauert, bis der Prozess dann beginnen konnte. Das war jetzt bis hierhin schon ganz schön viel Input, den ihr natürlich auch in zahlreichen Artikeln verschriftlicht habt. Die verlinken wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich wieder in der Folgenbeschreibung für alle, die da gerne nochmal weiter stöbern wollen. Und damit Sie zu Hause da nicht mitten in der Lektüre irgendwann an der Bezahlschranke hängen bleiben, haben wir auch noch ein nettes Sommerangebot für Sie. Sie können nämlich unser Digital-Abo 6 Wochen lang für 1 Euro ausprobieren. Dafür müssen Sie sich einfach unter handelsblatt.com/sommerspecial registrieren. Und das Coole ist, Sie können mit etwas Glück sogar noch einen Amazon-Gutschein in Höhe von 500 Euro gewinnen. Aber wir kommen zurück zur Geschichte. Du, René, warst beim Prozessbeginn live vor Ort dabei. Wie waren deine Eindrücke?
Ja, das ist richtig. Ich war in Frankfurt dabei. Es war halt ein Freitagmorgen, Winter, ungemütliches Wetter im Januar und dann ging's los. Bartle wurde ganz pünktlich, Punkt 10 Uhr, wie es angesetzt war, in den Saal reingeführt. Schwarzer Rollkragenpullover, dunkelgraue Stoffhose, Kurzhaarfrisur mit Handschellen. Weil eben aus der Untersuchungshaft und hat dann, als er in den Saal reinkam, angeregt mit einem der Verteidiger geplaudert. Also er hat schon wirklich versucht, sich nichts anmerken zu lassen, hat aber auch partout nicht ins Publikum geguckt. Ich habe dann, glaube ich, auch anderen Journalisten mal versucht, Blickkontakt aufzunehmen, aber das hat er halt konsequent vermieden. Ne? Also so riesig war der Raum jetzt auch nicht, irgendwie 50, 60 Leute insgesamt. Und dann hat er Platz genommen. Bartle ist jetzt nicht so groß, circa 1,70. Und er war sehr schmal, also in meinen Augen auch schmaler als früher. Und der sah dann in seinem wuchtigen Lederstuhl, in dem er dann da saß, etwas verloren, ehrlich gesagt, aus. Und als der Vorsitzende Richter Gröschel dann den Saal betreten hat und die Anwesenden begrüßt hat und die Personalien feststellte, da hat er wirklich betreten zu Boden geschaut. Also das fiel ihm dann schwer, auch Herrn Gröschel anzugucken. Ja, dann meinte eben einer der Verteidiger Bartles zu Gröschel auch, warum er Herrn Bartle denn jetzt sieze. Und der meinte dann nur, weil man das bei Gericht so macht, recht barsch. Ja, und dann ging's los. Also wurde die Anklage verlesen. Ne, die hatte insgesamt 269 Seiten. Verlesen wird aber nur der Kern, wenn man so will, der Anklagesatz, 76 Seiten, das ging so bis zum frühen Nachmittag. Und dann war an dem Tag auch schon Feierabend. Dann wurde Bartle und die Handschellen wieder angelegt und dann ging's wieder raus aus dem Saal. Und dann war erstmal Feierabend.
Ja, so für ungefähr eine Woche. Dann hat er nämlich ein Geständnis abgelegt, ne?
Ja, richtig. Also das war eine ziemlich emotionale Angelegenheit. Also er hat da tatsächlich ein paar Tränchen vergossen auch. 45 Minuten lang hat er da gesprochen und sehr persönliches Geständnis abgelegt. Vielleicht kann man sogar schon ein bisschen von einer Lebensbeichte sprechen, wobei, da kommen wir gleich auch noch dazu. Er hatte noch ein bisschen tiefere Einblicke in seine Biografie gewährt, von dem man gar nichts wusste. Aber also jetzt hier bei diesem Geständnis hat er zumindest erstmal ganz klar eingeräumt, dass er eigentlich von Anfang an erhebliche Bedenken hatte, als es darum ging, diese Firmen einzurichten und dass eine Unrechtsvereinbarung gewesen sei, diesen Begriff hat er verwendet. Und er hat sich dann auch entschuldigt bei zwei Ex-Kollegen, die er mit in die Sache reingezogen hat, weil gegen die jetzt natürlich auch ermittelt wird. Mhm. Und bei der hessischen Justiz hat er sich sozusagen entschuldigt, weil er erkannt hat, dass er schweren Schaden zugefügt hat. Und auch bei seinem ehemaligen Schulfreund beziehungsweise Geschäftspartner hat er sich auch entschuldigt und den hat er auch in Schutz genommen, weil er sagte mehr oder weniger, dass die Initiative doch von ihm ausgegangen ist.
Das ist ja erstmal ein feiner Zug und klingt für mich zumindest auf den ersten Blick jetzt erstmal nach echter Reue, ne?
Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Auf jeden Fall klingt das sehr so anders als bei anderen Angeklagten. Wenn man sich mal an Herrn Stadler im Audi-Prozess erinnert, kann man das, glaube ich, schon so sagen. Er hat auch gesagt, dass er eigentlich ja ganz froh ist, dass die Staatsanwaltschaft ihn aus diesem Sumpf gezogen habe. Er hat wortwörtlich gesagt, ich wäre nicht in der Lage gewesen, dieses System zu stoppen. Und beruflicher Erfolg sei für ihn das Allerwichtigste gewesen. Ja, und dann hat er gesagt, das Geld hätte er eigentlich im Wesentlichen gebraucht, um seine kranke Lebensgefährtin und die Kinder zu unterstützen. Das hat der Vorsitzende Richter dann später eben nicht so hundertprozentig abgenommen. Naja, also wie gesagt, Badle meinte dann auch über das fatale Ausmaß, er sich so richtig erst in der Untersuchungshaft bewusst geworden oder an die Größe des Ausmaßes. Und massiv, was Volker eben schon gesagt hat, Vertrauen missbraucht habe, der hessischen Justiz schweren Schaden zugefügt. Und dann gab es eben diese angesprochenen Einblicke auch in sein Leben.
Hm. In welche Richtung ging diese Lebensbeichte, wie du sie genannt hast, Volker?
Ja, es war ja so ein richtig tiefer Einblick in die Biografie. Also er hat es tatsächlich sehr schwer in seinem Leben, das kann man definitiv sagen. Die Eltern haben sich getrennt, als er geboren wurde quasi. Und dann hat er die ersten zwei Lebensjahre im Kinderheim verbracht, im Frankfurter Stadtteil Riedberg. Und als er dann wieder zurück in die heimische Wohnung gekommen ist, das war im Frankfurter Westend, da war seine Mutter wohl offenbar vollkommen überfordert mit ihm. Der Vater war dem Alkohol verfallen und dem Glücksspiel. Also es war kein schönes Elternhaus, was er da hatte. Ne? Also er wuchs als Schlüsselkind auf, so hat Bartle das benannt. Mhm. Und dann gab es auch Übergriffe, gewaltsame Übergriffe, sexuelle Übergriffe, so hat er es geschildert, durch den Vater. Ja, es war wohl alles sehr schlimm, was er da erlebt hat. Ne? Also es hat ihn dann mit Sicherheit auch nachhaltig geprägt. Ja, er hat dann versucht, sein Heil sozusagen im beruflichen Aufstieg zu finden. Also er hat sich dann zu einem ehrgeizigen Schüler entwickelt und auch das Studium hat er dann ja voll sich sozusagen darauf konzentriert, wahrscheinlich auch, um sich abzulenken von den Traumata, die er da während seiner Kindheit erlebt hat. Ne? Und deswegen hat er den beruflichen Erfolg über alles andere gestellt. Das war sozusagen seine heile Welt, kann man wohl so sagen.
Das ist natürlich eine Kindheit, eine Geschichte, die man keinem wünscht. Und ich mache es nicht gern, die Opferrolle in Frage zu stellen. Aber ich habe natürlich jetzt auch schon einige Crime-Fälle mit euch und mit den Kollegen aus dem Investigativteam durchgesprochen und einige Charaktere kennengelernt, die auch nicht davor scheuen, sich solche Sachen auszudenken, aus taktischen Gründen, um eben strafmildernde Umstände zu erwirken. Deswegen muss ich jetzt einfach fragen, wie glaubwürdig ist Bartles Beichte?
Ja, das ist ein völlig legitimer Einwand und wollten in dem Verfahren übrigens auch einer der Staatsanwälte von einem Psychologen wissen, eben ob man das ausschließen könnte, dass es hier reine Taktik ist und ne, dass man auch hier auf eine Fassade reinfällt. Und der Psychologe meinte eben dann, das könne man zwar nie ganz ausschließen, aber Bartle sei wohl tatsächlich auch für ihn authentisch und glaubwürdig. Und er habe nicht den Eindruck, dass er das eben darlegt, um eine Schuld von sich abzuwälzen, sondern eben über die Motivlage vielleicht zu sprechen, und hat ihm auch diese negative Selbstbild als Folge dieser Kindheit bescheinigt. Also wenn man so will, eine Machtlosigkeit. Vielleicht habe er deshalb auch an ungesunden Beziehungen wie zu seiner Ex-Lebensgefährtin, da hat es auch lange Zeit gehakt, festgehalten und hat dann eben auch angesprochen, dass er sich zuständig gefühlt hat für die Ex-Lebensgefährtin finanziell. Wobei man jetzt auch anmerken muss, also es ging jetzt nicht nur darum, für Badl der Lebensgefährtin zu helfen, sondern es wurde später auch festgestellt, also der eigene Luxus war ihm jetzt auch nicht so ganz unwichtig. Ne? Wir haben schon von seinem Büro gehört und bei einer Wohnungsdurchsuchung, also gut eingerichtete Büro, aber bei einer Wohnungsdurchsuchung haben wir dann eben gesehen, die Schränke voll teurer Kleidung, Schuhe, Uhren. Und ne, wenn wir uns das nochmal anschauen, er nimmt 500.000 Schmiergeld an und wendet 100.000 für die Ex-Lebensgefährtin auf. Da bleiben halt noch 400.000 übrig. Und so sah das dann auch die Staatsanwaltschaft, ne, dass das Luxusleben für ihn auch schon wichtig war. Aber wenn wir nochmal darauf zurückkommen, das Geständnis nach allem, was man so feststellen konnte, scheint das schon glaubwürdig gewesen zu sein. Und auch die Lebensbeichte.
Das heißt also, im Endeffekt wurde im Prozess eigentlich ja nur noch um die Höhe der Strafe gerungen.
Ja, nicht ganz. Also Badl hat zwar eingestanden, korrupt gewesen zu sein und Bestechungen begangen zu haben, aber die Untreuevorwürfe, die hat er zurückgewiesen. Also man muss wissen, Untreue deshalb, weil er den Land Hessen Schaden zugefügt hat. Das war ja sozusagen der Vorwurf, ne, dass er Gutachten in Auftrag gegeben hat, die nicht notwendig gewesen wären. Und so sind halt Kosten entstanden, die das Land Hessen begleichen musste. Und da hat er eben gesagt, nee, das war keine Untreue. Diese Gutachten waren erforderlich und auch in diesem Umfang erforderlich. Also insofern habe ich keine Untreue begangen. Ne. Das ist jedenfalls die Position Badles.
Was stand jetzt summa summarum unterm Strich? Welche Strafe hat er bekommen?
Ja, das waren 6 Jahre Haft. Und im Wesentlichen ist das Gericht dann schon noch dem Antrag eher der Staatsanwaltschaft gefolgt. Die hatte 7,5 Jahre Haft gefordert. Und wenn man mal in die Begründung des Gerichts reinschaut, ist das Gericht im Wesentlichen der Staatsanwaltschaft gefolgt. Also auch in dem Punkt, den Volker gerade eben angesprochen hat, Untreue, den hat das Gericht eben auch gesehen. Sogar schwere Untreue wegen seiner hohen Position. Und er hätte eben einfach diese überteuerten Gutachten nicht in den Auftrag geben dürfen. Zu dem Schluss kam eben auch das Gericht. Ja, und er hat auch gesagt, der Richter sei nicht davon überzeugt, dass er vor allem seine Lebensgefährtin unterstützen wollte. Und hielt Bartel dann auch die 4 Eigentumswohnungen vor, die er gekauft hatte. Und dann sprach Richter Gröschel Herrn Badl auch direkt an und sagte, dass man eben, dass die Fallhöhe in seinem Fall, ne, wenn man so will, letztlich von einem Vortragsreisenden in Sachen Recht und Justiz zum Untersuchungshäftling ja beachtlich sei. Und das macht ihr Handeln, Herr Badle, umso unverständlicher. Sagt der Richter dann eben, er hat seine gesamte bürgerliche Existenz zerstört. Denn das muss man an der Stelle vielleicht auch noch kurz sagen. Er sitzt jetzt nicht nur in Haft, er hat auch sämtliche Pensionsansprüche damit für später verloren. Ne? Also er wird dann muss aus dem Justizwesen ausscheiden und Pensionsansprüche gibt's nicht mehr. Aber ich finde fast am spannendsten, was Gröschel dann zur Rolle der hessischen Justiz gesagt hat. Denn das war eine Abrechnung. Er hat dann nochmal darauf verwiesen, dass es ja eben gar keine Kontrollmechanismen gab und dass dieses Kontrollversagen, wie er es gesagt hat, auf der ganzen Linie, das hat die Taten begünstigt und hat das sogar als strafmildernd gewertet. Das ganz massive Organisations- und Überwachungsverschulden der Justiz, so hat er es bezeichnet. Und hat eben auch moniert, dass die Aufarbeitung der Verantwortlichkeit eben für diesen Skandal komplett ausgeblieben ist. Und ne, in jedem privaten Unternehmen wäre die Geschäftsführung an den Pranger gestellt worden. Ja, hier eben nicht. Und wenn Justiz gegen Justiz ermittelt, sei besondere Sorgfalt gefragt. Mhm. Das sei wohl geschehen. Aber dass Leute die Ermittlungen geführt hätten, mit denen Badl zusammengearbeitet hatte, das wäre sehr unglücklich gewesen. Im Endeffekt sogar auch, dass es vom Landgericht Frankfurt gelandet ist und nicht von einem anderen Gericht.
Wie geht's denn jetzt weiter? Die Strafe steht Was kommt noch?
Genau. Ganz abgeschlossen ist der Fall damit noch nicht, weil die Verteidigung von Bartle, die erkennt das Urteil zwar im Grunde an, ist aber trotzdem in Revision gegangen. Also insofern steht das Urteil jetzt doch nochmal auf dem Prüfstand beim Bundesgerichtshof. Das wird nochmal eine Weile dauern, also bestimmt ein halbes Jahr, denke ich mal. Und ja, Bartle bleibt jetzt erstmal weiter in Haft. Und es ist natürlich unwahrscheinlich, dass der Bundesgerichtshof da jetzt nochmal irgendwas umwirft. Ne? Insofern, ja, er muss natürlich trotzdem auch noch finanziell einiges kommt da noch auf ihn zu. Ne? Ungefähr 500.000 Euro wird er zahlen müssen. Das ist das, was er profitiert hat auch. Ne? Das wird er zurückzahlen müssen. Und die Einziehung dieses Betrags, das wurde im Urteil im Grunde auch schon festgestellt, so entsprechend. Und ja, außerdem, ne, der kann sich natürlich jetzt den Job als Staatsanwalt, das kann er sich abschminken. Der wird jetzt aus der Justiz entlassen. Und ja, vielleicht hören wir einfach nochmal rein, was der Verteidiger von Herrn Bartle, das ist der Andreas Höhnel, was der dazu sagt, was im schlimmsten Fall noch auf seinen Mandanten zukommt.
Angenommen, die Justiz hätte Erfolg, wenn Alexander dann eines Tages entlassen werden würde, hätte er rund 12 Millionen Euro Schulden.
Ja, das ist das, was Herrn Bartle betrifft. Aber die Ermittlungen gegen die weiteren im Komplex Beschuldigten gehen noch weiter, vor allem auch gegen die beiden anderen Staatsanwälte. Und das, was der in dem Fall dann unbelastete, weil erst seit 2022 amtierende hessische Justizminister im Anschluss an die Urteilsverkündung sagte, fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Der Fall ist und bleibt ein Tiefschlag für die hessische Justiz.
Und mit diesem Resümee darf ich euch, Volker und René, ganz herzlich verabschieden. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Danke auch.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gebührt natürlich ein Dank dafür, dass Sie bis zum Schluss dran geblieben sind. Produziert hat die Folge diesmal der Kollege Florian Högerle. Ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie noch Feedback für uns haben. Das können Sie ganz einfach per Mail an crime@handelsblatt.com schicken. Ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Restsonntag und alles Gute. Bis in 2 Wochen.